was Zebrafische zur Aromatherapie beitragen und warum ätherische Öle im Tierfutter wissenschaftlich und wirtschaftlich relevant sind, beleuchtet diese Episode mit Professor Claudwig Franz. Du erfährst übrigens auch, weshalb ätherische Öle häufig als potenziell toxisch bewertet werden und warum die Beurteilung komplexer Gemische anhand einzelner Inhaltsstoffe zu Fehlinterpretationen führt.
Duft im Gespräch mit Ingrid Kahner von aromainfo.at. Geschichten, Wissen und Praxis zu ätherischen Ölen, von der Pflanze zur Anwendung, zwischen Forschung, Pflege, Gewerbe und persönlicher Erfahrung. Schön, dass du da bist.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Duft im Gespräch und damit bereits zur 63. Episode dieses Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das in der Aromawelt zunehmend Aufmerksamkeit bekommt, die Rolle von Duftpflanzen und ihren Inhaltsstoffen in der Tiermedizin, Tierpflege und auch im Bereich tierischer Futtermittel. Immer wieder hören wir von ätherischen Ölen als möglichen Begleitern für Tiergesundheit oder Tierwohl. Doch was sagt eigentlich die Pflanzenwissenschaft dazu? Wie entstehen die Inhaltsstoffe in der Pflanze? Warum können sie so unterschiedlich sein? Und was lässt sich aus der Forschung und Analytik tatsächlich ableiten, das nicht nur für Tiere, sondern auch für uns Menschen hilfreich ist? Genau darüber möchte ich heute sprechen. Mit einem Wissenschaftler, der sich seit Jahrzehnten mit Arznei- und Gewürzpflanzen, ihren Inhaltsstoffen und ihrer Variabilität beschäftigt. Es ist mir eine große Freude und auch eine ganz besondere Ehre, heute Professor Claudwig Franz als Gast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns persönlich beim Aromakongress der VAGA im Jahr 2016 kennengelernt, wo Professor Franz als Referent zu Gast war und mit seiner wissenschaftlichen Perspektive auf Arznei- und Gewürzpflanzen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachhaltig beeindruckt hat. Mich auch. Professor Franz wurde 1944 in Graz geboren und studierte Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien, Biologie in Wien, pharmazeutische Biologie in München und Gartenbau an der TU München-Weihenstephan. Schon früh spezialisierte er sich auf die Forschung an Arznei- und Gewürzpflanzen und leitete von 1981 bis 1985 die Abteilung für Arznei- und Gewürzpflanzen an der TU München-Weihenstephan. Er war 27 Jahre lang ordentlicher Universitätsprofessor für Botanik und lebensmittelpflanzlicher Herkunft und Vorstand des Instituts für angewandte Botanik und Pharmakognosie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Zwei Amtsperioden lang fungierte er dort außerdem als Vizerektor und stellvertretender Rektor für Forschung und Evaluierung. Professor Franz war dazu noch als Gastprofessor an anderen europäischen und außereuropäischen Universitäten tätig. Ein großer Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich mit ätherischen Ölen. Schon in seiner Dissertation untersuchte er die Bildung des ätherischen Öls der Pfefferminze. Später folgten viele Forschungs- und Züchtungsprojekte zu Arznei- und Gewürzpflanzen, wie zum Beispiel Kamille, Schafgarbe, Salbei, Oregano, Majoran und Thymian, darunter auch mehrere Kamillenölpatente und EU-Forschungsprojekte zu mediterranen Duftpflanzen. Weitere Projekte führten ihn nach Mittelamerika, wo er sich mit der Biodiversität und der Kultivierung wildwachsender ätherisch ölhältiger Pflanzen beschäftigte. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt außerdem auf der Frage, wie pflanzliche Inhaltsstoffe, etwa ätherische Öle, in der Tiermedizin und als Futtermittelzusatzstoffe eingesetzt werden können. Seine Forschungsergebnisse fließen auch in das internationale Standardwerk Handbook of Essential Oils ein. Außerdem hat er mehrere internationale Symposien zu ätherischen Ölen, die ISEO zum Beispiel, organisiert und ist Vorstands- und Beiratsmitglied verschiedener internationaler wissenschaftlicher Gesellschaften. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er ist Träger des großen silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst, erste Klasse, sowie Ehrenmitglied der Internationalen Gesellschaft für Arzneipflanzen und Naturstoffforschung und noch dazu Träger der Ehrenmedaille des ISEO, des International Symposium on Essential Oils. Lieber Herr Professor Franz, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für diese etwas umfangreiche oder zu umfangreiche Einleitung und Einführung. Ich freue mich sehr, wenn ich Ihnen jetzt hier ein wenig über meine Arbeiten mit ätherischen Ölen sowohl für die menschliche als auch die tierische Gesundheit etwas berichten kann.
Ja, ich freue mich sehr. Nein, Ehre, wem Ehre gebührt. Das gehört schon auch einmal gesagt, was Sie alles geleistet haben. Ja, lieber Herr Professor Franz, erste Frage, was verbindet Sie persönlich mit Duftpflanzen und wie sind Sie überhaupt zu diesem Forschungsschwerpunkt gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte, wie Sie schon gesagt haben, Landwirtschaft und Biologie oder Botanik in Wien studiert, wollte dann in die Pharmaindustrie gehen und da hat mir jemand gesagt, nachdem ich damals noch nur ein Diplom und kein Doktorat hatte, ich möge doch am ehesten, bevor ich da Fuß fasse in der Pharmaindustrie, ein Doktorat machen, am besten in Deutschland. Und kam zufällig nach München, habe mich dort umgesehen und habe an einem Institut der pharmazeutischen Biologie in München einen Doktorvater gefunden, einen damals sehr bekannten Professor, den Professor Hörhammer, und habe den gefragt, ob ich den bei ihm probieren könnte. Er hat gesagt, Sie kommen mir wie gerufen. Ich wollte eigentlich mit der landwirtschaftlichen Fakultät schon immer ein Forschungsprojekt gemeinsam machen. Und wir haben ja hier in Bayern die Pfefferminze als wichtige Arzneipflanze und Teepflanze und ätherische Ölpflanze. Sie machen am besten über die Pfefferminze eine Arbeit. Fangen Sie gleich an. Und ich bin also da Hals über Kopf plötzlich in die Forschung hineingekommen, habe dann da mein Doktorat gemacht bei ihm und auf der Landwirtschaftlichen Fakultät zugleich. Und im Zuge dessen kam ich auch schon mit der Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung in Berührung, die es seit den 50er Jahren gegeben hat. Und es hatte sich gerade in dieser Zeit, Anfang 70 oder um 1970, ein Arbeitskreis ätherische Öle gebildet, in den ich hineingeraten bin. Da ist meine Arbeit sogleich auch entsprechend positiv aufgenommen worden. Und so kam ich also da hinein. Das war also ein ganz schneller Einzug in diesen Bereich. Und da bin ich dann über viele, viele Jahre dabei geblieben, neben der restlichen Arzneipflanzenforschung.
Sehr spannend, sehr schön. Ja, Gott sei Dank sind Sie dabei geblieben, weil Sie uns ja sehr viele, sehr nützliche, wichtige, interessante Informationen durch Ihre Forschungsarbeit und Ihre anderen Tätigkeiten sozusagen zur Verfügung stellen können. Ja, warum riechen denn Pflanzen derselben Art manchmal unterschiedlich? Wir haben Standort, was haben der Standort, das Wetter, der Erntezeitpunkt zu tun? Das heißt, wenn ich eine Pfefferminzpflanze oder einen Thymian bei uns einsetze und der Frost ausgesetzt ist, oder in Süditalien, wo vielleicht sehr, sehr, sehr heiß ist, sehr trocken ist, wirkt sich das aus auf den Duft? Kann man einfach beim ätherischen Öl rückschließen aufgrund des lateinischen Namens und kann man sich dann immer auf die gleiche Qualität verlassen?
Ja, dann können wir gleich einmal anfangen an ein paar Stellen, nämlich an der Biodiversität. Die Biodiversität sagt ja nichts anderes aus, als dass alle Individuen oder alle Organismen dieser Welt eine Vielzahl von Merkmalen aufweisen und diese Merkmale nicht immer gleich ausgebildet sind in jedem Individuum einer Art. Wir brauchen uns ja nur bei uns Menschen umschauen. Wir haben unterschiedliche Haarfarben, Augenfarben oder was auch sonst, dann unterschiedlich auch, wie es so schön heißt, dann, ob man sich gegenseitig riechen kann oder nicht. Auch das sind ja schon auch Geruchsstoffe, die einen unterscheiden. Und das sind zwei Menschen von ein und derselben Art Homo sapiens. Und das setzt sich ja auch bei den Pflanzen fort, beziehungsweise gibt es auch bei den Pflanzen. Und wenn Sie eine Pflanzenart nehmen, ja sogar eine sogenannte Sorte nehmen, dann sind die Individuen oft einmal unterschiedlich. Und man muss dann sehr genau schauen, welchen Inhaltsstofftyp diese Population oder diese Einzelpflanze besitzt und daraus dann Selektionen vornehmen, beziehungsweise daraus verstehen, dass es sehr unterschiedliche Düfte und Zusammensetzungen gibt. Die sind natürlich sehr unterschiedlich in ihrer Intensität der Ausprägung. Das heißt, es gibt Chemotypen dabei, solche, die also einen bestimmten Hauptinhaltsstoff haben. Aber es gibt ja viele, viele Begleitstoffe. Ein ätherisches Öl besitzt ja ohne weiteres auch 100 oder mehrere 100 Einzelstoffe. Und da gibt es irgendwelche Hauptkomponenten. Die Hauptkomponenten kann man für gleich empfinden, aber es müssen nicht alle dabei gleich sein. Und dadurch gibt es aber dann auch Geruchs- und Geschmacksabweichungen. Aber dann kommt noch, wie Sie schon gesagt haben, das Klima dazu, die Höhenlage, das Entwicklungsstadium vor allem, also die Reife der Pflanze. Und das wird, diese Reife wird eben vom Klima und vom Boden mit verursacht. Das Wichtigste aber dabei ist das Entwicklungsstadium. Das Entwicklungsstadium und das Entwicklungsstadium wird auch durch die Tageslänge beeinflusst, und zwar sehr stark beeinflusst. Manche Pflanzen blühen nur weiter oben im Norden, andere bei uns hier, andere wiederum im Süden besser, oder sie blühen zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Und diese unterschiedlichen Entwicklungsstadien in diesen sind auch verantwortlich für die unterschiedliche Ausbildung des ätherischen Öls und die Zusammensetzung des ätherischen Öls. Also ich habe ein etwas reiferes oder etwas weniger reifes ätherisches Öl, je nachdem, wie zum Beispiel die Düngung aussieht, wie Klima, Wetter aussieht, Höhenlage aussieht. Aber vor allem eben die Tageslänge ist das Entscheidende. Wir bekommen zum Beispiel eine Pfefferminze im Süden niemals zu dem hohen Gehalt an Menthol, wie wir sie weiter im Norden bekommen. So geht das, also setzt sich das eigentlich über die meisten Pflanzen hindurch weiter fort. Das sind also so die wesentlichen Einflussfaktoren.
Sehr spannend. Also die Tageslänge oder Tageslichtzeit, dass sich die auch auswirkt, das ist für mich jetzt etwas, was ich jetzt neu mitnehme. Finde ich auch sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich die Pflanzen sich an diese Gegebenheiten anpassen. Ja, wie stark können denn jetzt diese Inhaltsstoffe eines ätherischen Öls je nach Anbau und Sorte unterschiedlich sein? Und warum ist es für Menschen, die mit diesen ätherischen Ölen arbeiten, in der Wissenschaft oder im Gewerbe auch, warum ist es für die Qualität wichtig?
Ja, es kann also bis dahin gehen, dass eine Substanz entweder da ist oder nicht da ist, je nach Bedingungen. Also nicht nur abhängig vom Chemotyp als solchen, sondern bleiben wir bei der Pfefferminze von mir aus. Wenn ich sie unter längerer Tageslänge habe, dann kommt sie zur Blüte und dann bekommt sie auch irgendwann mal einen höheren Gehalt an Menthol. Wenn ich aber die Tageslänge kürze, dann kommt sie nicht so schnell zur Blüte, nicht so gut zur Blüte, und es bleibt wesentlich mehr Menthon, und der Übergang von Menthon zu Menthol findet nicht statt. Die Pflanze ist also wesentlich schärfer und weniger aromatisch mit weniger Mentholgehalt. Das ist also etwas ganz Wesentliches dabei. Die Frage war jetzt weiter.
Also warum das wichtig ist, dass man das eben weiß, welche Inhaltsstoffe in ätherischen Öl, also vor allem, ich finde halt sehr wichtig zu wissen, dass es Chemotypen gibt, weil gerade in der Aromatherapie, ich bin ja auch viel im medizinischen Bereich tätig, unterrichte in Krankenhäusern, und da kann man nicht einfach nur draufschreiben Thymian, Thymus, nein, vulgaris, sondern man muss mehr dazu schreiben, weil es hier massive Unterschiede gibt.
Ja. Und Sie haben also dann eben das große Problem, dass Sie diese Qualität, eine sehr unterschiedliche Qualität vorfinden, die eben das Spektrum, das mögliche Spektrum verändern. Und das muss dann auch entsprechend untersucht werden. Also ohne eine genaue Qualitätsuntersuchung geht hier sicherlich nichts. Abgesehen von den Chemotypen gibt es, die natürlich bei allen Arten vorhanden sind, gibt es also sehr, sehr viele unterschiedliche dabei. Und wir haben die Hauptwirkstoffe, wir haben die Nebensubstanzen, und es können unter bestimmten Bedingungen auch Begleitsubstanzen ausgebildet werden, die wir gar nicht wollen. Also vielleicht allergene Substanzen zum Beispiel. Oder wir haben unterschiedliche Substanzen drinnen, die nicht erwünscht sind, wie die Allylphenole, wie das Estragol zum Beispiel in manchen Pflanzen. Heutzutage reden wir über diese Allylphenole wie Estragol, Methyleugenol, Asarol und so weiter, dass die vielleicht unerwünscht sind in den Pflanzen. Aber das muss man dann alles natürlich entsprechend analytisch nachweisen. Ohne diesen analytischen Qualitätsnachweis kann es leider nicht funktionieren.
Mit welchen Analysemethoden wird das festgestellt?
Die wesentlichsten Analysenmethoden, die wir für ätherische Öle einsetzen, sind sogenannte chromatographische Methoden. Das ist genau die Art von Methoden, die damals, wie ich zufällig da in diese Gruppe dieses Arbeitskreises ätherische Öle gestoßen bin, einer ganz großen Umwälzung unterlegen waren. Da hat man nämlich die chromatographischen Methoden entdeckt, neu eingeführt, neue Technologien entwickelt. Es gab die Dünnschichtchromatographie zunächst, die auf Silikonplatten gelaufen ist. Und es kam dort ganz neu, Anfang, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die Gaschromatographie dazu. Also die Trennung durch bei erhöhter Temperatur in der Gasphase und dann entsprechender Messung. Und die ist in all ihren weiteren Varianten, Gaschromatographie mit Massenspektrometrie und anderen weiteren spektrometrischen oder chromatographischen Verfahren nach wie vor Standard, wird immer weiter noch verfeinert und noch detaillierter durchgeführt. Aber das sind die Hauptstoffe oder die Hauptmethoden, die wir hier nach wie vor besitzen für die Qualitätskontrolle. Und die ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, sehr wichtig. Nicht nur, dass ich das richtige Material in der Hand habe, dass also die Authentizität stimmt, die Identität stimmt, dass auch Verfälschungen vor allem festgestellt werden können. Es gibt natürlich auch dann Isomere dabei, es gibt Enantiomere, das heißt also, die Cis-Trans, sie können unterschiedlich ausschauen. Zunächst einmal schauen die Moleküle nach der Strukturformel gleich aus, aber plötzlich riechen sie anders, schmecken sie anders und haben eine andere Wirkung, weil im Körper geht es auch darum, dass ganz spezifische Strukturen, die wir zunächst in der Dünnschichtchromatographie gar nicht erkennen können, dass die einen Einfluss auf die Wirkung und auf die Wirksamkeit haben. Und es können natürlich auch Problemstoffe drinnen sein, es können Verunreinigungen, Kontaminationen drinnen sein. All das ist notwendig, um ein ätherisches Öl so zu untersuchen, zu qualifizieren, dass es auch unseren Qualitätsansprüchen und der Verwendungsmöglichkeit entspricht. Also da ist sehr, sehr viel Arbeit immer wieder dazwischen notwendig.
Genau. Ich war ja im April bei der Botanica 2026 und hier gab es einen ganzen Tag lang den Schwerpunkt Immortellenöl und Extrakte und Immortellenhydrolat. Und das schlägt genau in diese Kerbe, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben. Es ist den wenigsten bekannt, dass es bei der Immortelle hier auch einen deutlichen Unterschied macht, wo die Pflanze wächst. Die Pflanze, die Immortelle, die in Korsika wächst, enthält Inhaltsstoffe, das sind Ester, das ist aber auch, das sind eben diese Italdione, die hier enthalten sind, die in der Kombination, wenn sie in einer bestimmten Menge mindestens, sage ich jetzt einmal, enthalten sind, antikoagulativ wirken, also sehr gut gegen Hämatome eingesetzt werden können. Vor allem im Pflegebereich wird das genutzt. Wenn ich aber das Immortellenöl, und da rede ich von der gleichen Sorte, nämlich Helichrysum italicum, aus dem Balkan nehme, dann habe ich nur einen niedrigen Anteil an diesen Estern beziehungsweise auch an diesen Italdionen und ich habe diesen antikoagulativen Effekt nicht in diesem Ausmaß. Deshalb ist es schon sehr wichtig, dass man hier genauer hinschaut, weil ich höre das auch immer wieder, ja, Aromatherapie, das funktioniert ja nicht und hin und her. Das muss man differenziert betrachten. Richtig eingesetzt, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, muss das Öl auch die Bestandteile enthalten, die für diese Wirkung verantwortlich sind. Und wenn die im Öl nicht enthalten sind, dann muss ich schon dran glauben, dass es funktioniert. Placebo versetzt Berge, sage ich jetzt einmal. Aber im Großen und Ganzen verlasse ich mich darauf nicht. Deshalb verlange ich von den Lieferanten, wo ich meine ätherischen Öle beziehe, auch immer das Analysezertifikat. Das ist ein anderes Dokument als das Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt braucht man für die Kennzeichnung und für die Verwendung. Und das ist auch verpflichtend herzugeben, wenn man als Gewerbetreibender das anfordert. Aber das Analysezertifikat ist eine freiwillige Sache. Das ist eine Frage der Transparenz. Und wenn ein Lieferant dieses Analysezertifikat hergibt und zeigt, der Chemiker ist ja die Pflanze, nicht der Mensch, ne? Dann kann er schon ganz stolz zeigen, aha, so in meinem ätherischen Öl ist diese Wirkstoffkombination. Und das natürlich auch, wenn man jetzt noch das noch einmal zusammenfasst, was Sie auch sagen, jedes Jahr anders. Jede Ernte ist geringfügig anders. Und deshalb muss man da genauer hinschauen. Und das ist schon wichtig. Aber noch eine Frage an Sie. Wie lässt sich denn aus Zell- oder Tierstudien zu diesen Inhaltsstoffen ableiten, wie diese Öle wirken, beziehungsweise was lässt sich überhaupt aus diesen Zellstudien oder Tierstudien ableiten? Wie kann man das auf den Menschen übertragen? Oder kann man da überhaupt eine verlässliche Aussage tätigen?
Wie sieht das also jetzt mit diesen Studien aus? Vielleicht komme ich dann nochmal zurück auf das, was Sie vorhin gesagt haben, berichtet haben, über Immortelle zum Beispiel. Aber jetzt kommen wir schon mal zu den Zell- und zu Tierstudien. Bei den Zellkulturstudien, da können wir dazu sagen, dass dadurch eigentlich nur grundsätzliche Funktionen in bestimmten Zell- oder Gewebstypen untersucht werden können. Also nur die grundsätzliche Funktionalität dieses Stoffe. Man kann auch die Stoffverteilung im Gewebe damit gut untersuchen. Man kann auch positive Wirkungen auf bestimmte Zellen und Zelltypen untersuchen, beziehungsweise auch toxische Wirkungen untersuchen. Aber das Ganze ist, nachdem es ja außerhalb des tierischen oder menschlichen Körpers stattfindet, oft also nur im Labor, in Laborversuchen stattfindet, ist nur bedingt, es ist eine bedingt übertragbar. Es sind bestimmte grundsätzliche Erkenntnisse daraus ohne weiteres zu benutzen. Also die Toxikologen verwenden manches Mal ein bisschen zu viel davon, weil sie glauben, dass man aus den Zellkulturen bereits weiß, ob wenn eine Substanz, wenn ich eine Reinsubstanz eines ätherischen Öls zum Beispiel nehme, dass dieses dann, das ätherische Öl dann im Körper in einem Stoffwechsel auch zugleich toxisch wäre. Das stimmt aber nicht. Da ist also dann der Fehlschluss, denn ich muss daran denken, ich habe dann ein komplexes Gemisch einerseits und ich habe auch einen komplexen lebenden Organismus, der auch viele, viele Entgiftungsmechanismen in sich trägt oder Veränderungsmechanismen beinhaltet. Und damit sind also diese Aussagen zwar eine interessante Grundlage und interessante Information, aber sicherlich nicht eins zu eins auf den menschlichen Organismus oder auf den tierischen Organismus übertragbar. Es gibt ein paar solche Sachen, die gut übertragbar sind. Am besten, ich kenne ein Modell, das ein Freund von mir in Deutschland entwickelt hat. Das ist für die Haut, für Hautuntersuchungen, ein isoliertes und mit Flüssigkeit noch am Leben gehaltenes Rinderäuter, das man bei der Schlachtung gewinnen kann und noch für einige Tage quasi am Leben erhält. Also die Zellen sind noch lebendig und arbeiten noch. Und da kann man äußerlich gerade Hautpräparate oder Stoffe, die auf die Haut aufgetragen werden und auf der Haut und innerhalb, unterhalb der Haut Veränderungen hervorrufen sollen. Da gehören ja viele ätherische Öle dazu, weil die gut über die Haut resorbierbar sind. Das kann man wunderbar damit untersuchen. Das ist also etwas, wo wir tatsächlich ein In-vitro-Verfahren haben, das einem In-vivo-Verfahren am lebenden Organismus fast entspricht. Also da einige wenige Ausnahmen gibt es, aber im Großen und Ganzen muss man zumindest in den Tierversuch gehen. Beim Tierversuch geht das natürlich bei der Haut auch sehr häufig recht gut. Die Tierstudien mit Haut, also wo Hautpräparate oder ätherische Öle auf der Haut eingesetzt werden, die sind dann auf sehr viele Tierarten, einschließlich Mensch, übertragbar. Auch Untersuchungen in vivo bei Tieren im Gastrointestinaltrakt oder im Respirationstrakt, also im Atmungstrakt, die sind auch sehr häufig vergleichbar. Und schließlich sind es noch die Verhaltensstudien. Das heißt also, auch Verhaltensstudien durch Einatmen von Aromastoffen, die ja doch oft einmal einen Einfluss auf Gehirn, nicht nur Leistung, sondern auch das Verhalten des Individuums betreffen, die kann man bisweilen ganz gut schon vom Tier auch zum Teil, also beim Tier als solchen feststellen und zum Teil davon sogar auch für den Menschen und für die Anwendung beim Menschen nutzen. Nur, wenn Sie jetzt einen Zebrafisch nehmen und bei dem das untersuchen, dann wird der Zebrafisch nicht unbedingt die 1:1 Übertragbarkeit liefern für die anderen höheren Tiere oder gar für den Menschen. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, Sie hatten also gerade von Helichrysum und von den verschiedenen Sachen gesprochen dabei. Da haben Sie einen Begriff verwendet, nämlich den Begriff der Sorte. Die Sorte ist ein innerartlicher Spezialbegriff, der bereits darauf basiert, dass man eine bestimmte Gruppe Pflanzen mit gleichen Merkmalen, allerdings meist nur mit äußeren Merkmalen, selektiert hat. Es geht um Populationen, es geht um Chemotypen, das stimmt. Da ist also bei der Immortelle, bei dem Helichrysum, ist da also auch, das uns sehr gut bekannt, haben wir auch entsprechende Selektionen vorgenommen. Und diese Unterschiede zwischen den Materialien, die sind wirklich sehr drastisch. Können sehr drastisch sein. Ich kann Kamillen finden, die wunderbar gute Zusammensetzung mit Carazolin und mit Isobolol haben. Und ich finde in anderen Gegenden natürliche Populationen, die von diesen beiden Substanzen so gut wie nichts enthalten. Und damit also auch nicht Kamille ist gleich Kamille sind, sondern da muss man schon genau nähere Angaben dazu haben. Denn die Pflanzen Art allein ist ein viel zu geringer Hinweis auf eine Wirkung oder gar kein unmittelbarer Hinweis auf die Wirkung.
Es gibt ja eben so viele verschiedene Immortellensorten auch. Da ist einem vielleicht das noch bewusster, wenn ich am lateinischen Namen schon ableiten kann, okay, das heißt anders. Das beginnt zwar mit Helichrysum, aber das zweite Wort ist anders. Das kann ich nur noch nachvollziehen. Aber, aber ein und dieselbe, derselbe Name heißt noch lange nicht, dass das ätherische Öl vergleichbar ist. Das ist auch bei Thymian, finde ich, ganz extrem.
Beim Thymian gibt es 7 Chemotypen, bei der Kamille haben wir mindestens 5 Chemotypen. Bei vielen anderen sieht es genauso aus. Also ich kann da noch etwas erzählen.
Bitte gerne,
Von der Pfefferminze. Da hat jemand Pfefferminzsamen sich gekauft, weil er einen Auftrag von der Industrie hatte, einen Vertrag hatte, er soll Pfefferminze liefern. Kauft Pfefferminzsamen von einer großen Saatgutfirma. Das ist schon Punkt 1 ein großes Problem, dass die Samen verkauft haben. Dann lässt er die in einer holländischen Gärtnerei zu vielen tausend Jungpflanzen auswachsen und lässt die Jungpflanzen produzieren, kauft die Jungpflanzen dort ein, setzt sie auf ein großes Feld, lässt sie ein Jahr wachsen, macht die Ernte und die Industrie sagt, hoppla, das ist keine Pfefferminze, die lehne ich ab. Ich war dann eingeschaltet in einem Gerichtsverfahren. Das war ein Sammelsurium von Minzen. Das hat alles aufgespalten, denn Pfefferminze ist nur vegetativ vermehrbar. weil das ist ein Bastard aus mehreren Minzearten. Und wenn ich das Saatgut gewinne, spaltet das auf in alle möglichen Minze-Kombinationsmöglichkeiten. Die Farbe ist anders von fast jeder Pflanze zur nächsten. Der Geschmack ist anders, das Chromatogramm ist anders. Es ist also überhaupt nicht das. Es ist ein riesiges Mischmasch und Wirrwarr gewesen. Und das kann eben auch passieren, wenn man nicht wirklich fachkundig ist. Und wenn Sie hinausgehen, eine Schafgarbe wild sammeln, also das ist auch das Problem zwischen Wildsammlung und gezielter Kultivierung. Bei gezielter Kultivierung sollten Sie zumindest eine gewisse Auslese vor sich haben, einen bestimmten Typ vor sich haben. Wenn Sie aber hinausgehen, Wildsammlung machen von der Schafgarbe, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie die richtige Schafgarbe erwischen, die Camazulen enthält, sonst erwischen Sie eine Schafgarbe, die ganz andere Stoffe enthält, die hohe allergene Wirksamkeit haben, also ein hohes allergenes Potenzial haben. Also da kann es Ihnen sogar passieren, dass Sie statt einer positiven, einer absolut negative, nicht nur keine Wirkung, sondern eine negative.
Ja, sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Ich bin so froh, dass Sie diese Informationen heute da weiter, also an unsere Hörer und Hörerinnen mitteilen, weil das vielfach unterschätzt wird. Und es wird sehr oberflächlich in dieser modernen Kräuterwelt mit ätherischen Ölpflanzen umgegangen und überhaupt nur selten differenziert. Und das finde ich eben sehr, sehr wichtig, dass das bewusst gemacht wird. Was mir auch sehr gut gefallen hat und was bei mir auch immer einen Nerv trifft, ist das, was Sie vorhin gesagt haben, wie die Toxikologen Einzelsubstanzen bewerten und das dann dazu führt, dass rückgeschlossen wird auf das gesamte Gemisch. Und das Gemisch dann als sehr gefährlich manchmal eingestuft wird, wo beides, zum Beispiel bei Lavendelöl, wenn man sich die Gefahrensymbole anschaut, oder verschiedene andere, da gibt es unzählige Beispiele, beschäftige mich schon sehr lange damit, weil ich ja auch versuche, auf europäischer Ebene hier eine vereinfachte Kennzeichnung für kleine Hersteller zu erwirken. Und da bin ich auch immer wieder eingeladen zu kleinen, also das sind so Gremien, Fokusgruppen zur Kennzeichnung. Und Gott sei Dank geht es hier schön langsam in eine andere Richtung, wo das Gemisch bewertet wird in Zukunft und nicht nur rückgeschlossen wird aufgrund von Einzelsubstanzen. Nichtsdestotrotz, die Dosis macht das Gift, das muss man schon auch dazu sagen, weil wenn ich richtig dosiere und wenn ich das richtig und professionell einsetze und nicht verschütte in großen Mengen, wie es manchmal auch empfohlen wird im Internet und so weiter, dann habe ich wirklich die positive Wirkung. Es kehrt sich natürlich um, wenn das Ganze übertrieben wird. Und wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, dass wir anhand von Zellkulturen forschen können. Es gibt auch sehr viel altes Wissen, das man hier gut als Anhaltspunkt hernehmen kann. Und es werden natürlich auch Studien mit Tieren gemacht. Aber wenn wir schon bei den Tieren sind, ganz wichtig, Duftpflanzen spielen ja mittlerweile auch in der Tiermedizin eine große Rolle. Die Inhaltsstoffe, zum Beispiel die ätherischen Öle, werden auch in der Tiermedizin eingesetzt. Gibt es dazu belastbare Daten aus der Forschung? Wie schaut es mit Futtermitteln aus? Wo werden da ätherische Öle oder ätherische Ölpflanzen eingesetzt?
Ja, das ist sehr interessanter Bereich. Den gibt es seit Anfang der 2000er Jahre. Diese Verwendung, schon in den Ende der 80er Jahren, kamen langsam manche Leute darauf und haben Firmen darauf aufgebaut, dass sie aromatische Futterzusatzstoffe entwickeln, haben aber noch gar nicht so sehr daran gedacht, welchen Zulauf oder welche Wirkung das haben könnte. Es gab ja dann im Jahr 2005 die EU-Verordnung, dass für in der Tierernährung keine Antibiotika mehr eingesetzt werden dürfen. Und zugleich hatten wir dann den Auftrag, ich hatte da eine große europäische Arbeitsgruppe zusammengestellt gehabt, die ersten Monographien für Arzneipflanzen und ätherische Öle zusammenzustellen, was denn in der Tiermedizin eingesetzt wird, beziehungsweise eingesetzt werden kann. Da gehörten also eine Reihe von pflanzenätherischen Ölen dazu. Und da gibt es also jetzt die Futterzusatzstoffe. Unter diesen Futterzusatzstoffen gibt es zwei Bereiche, die relevant sind für ätherische Öle. Das eine sind die Aromastoffe, die aromatisierenden Futterzusatzstoffe. Sind allerdings leider die Toxikologen uns insofern dazwischen gekommen, als die meinen, wenn man da etwas spürbare Mengen an ätherischen Ölen einsetzt, dann sind das keine Aromastoffe, sondern sind Wirkstoffe, und diese Wirkstoffe sind alle toxikologisch fragwürdig. So ist also da die Meinung, und deswegen hat die EFSA für diese Zusatzstoffe als Aromastoffe so limitiert in der Menge, größenordnungsmäßig 1 bis 10 Gramm ätherisches Öl pro Tonne Futter. Das heißt, man riecht schon gar nichts mehr davon. Und das interessiert die Industrie dann auch nicht mehr, so kleine Mengen einzusetzen, denn da können sie also, ich weiß nicht, wie viel Tonnagen, wie viel Länder mit einem Kilo ätherischem Öl von irgendetwas versorgen. Das bringt nichts. Das hat auch gar keinen Wert und keinen Sinn mehr. Diese Firmen haben zum Teil aufgegeben, in Europa überhaupt noch zu arbeiten. Und die andere Gruppe sind die sogenannten, wir haben sie ursprünglich Animal Welfare oder Tierwohlprodukte bezeichnet. Sie nennen sich heute Stoffe zur Stabilisierung des physiologischen Zustands. Na gut, den physiologischen Zustand kann man nie stabilisieren. Es wird immer ein Alterungsprozess einsetzen. Aber man kann diese Stoffe dann doch zum Beispiel, wogegen ätherische Öle oder wobei ätherische Öle sehr gerne eingesetzt werden, ist Stress, gegen Stress, aber auch zum Beispiel gegen Hitzestress kann man ätherische Öle einsetzen in der Tiermedizin. Und gegen andere Stressfaktoren, Transportstress, das sind also ganz typische Stressfaktoren für die Tiere, für die landwirtschaftlichen Nutztiere, aber auch für Heimtiere, wenn sie damit spazieren fahren. Da ist also etwa Ingwer ist da sehr wirksam für den Transport, aber auch andere, Baldrianöl bei Hitzestress auch sogar Rosmarinöl oder ähnliches mehr. Und dann gibt es noch einen weiteren Stress, das ist nämlich der Stress, wenn die Tiere in neue Gruppen zusammengebracht werden. Und da bekommen sie relativ leicht Durchfall. Dieser Durchfall ist aber nicht eine Sache, dass es hier eine schwere Infektion gibt, sondern es ist eine sehr starke Stressangelegenheit. Natürlich in diesem Stress werden manche Darmbakterien virulenter als andere und es kommt zu Durchfällen. Und da sind ätherische Öle also wirklich ganz, ganz groß wirksam. Oreganoöl zum Beispiel, auch zum Teil Thymianöl und ähnliche Öle mehr. Die werden also nachweislich wir haben sehr viele Versuche selbst gemacht, aber es gibt Literatur, ich stelle gerade diese Literatur zusammenzustellen, sowohl für Fische als auch für Pferde, als auch für Schweine, Hühner, Rinder und so weiter, gibt es jede Menge gute Daten aus wissenschaftlichen Untersuchungen, wo ätherische Öle eingesetzt werden zum verbesserten Wohlbefinden oder als Antibiotika-Ersatz oder als eben für die Tiergesundheit wichtige Zusatzstoffe.
Ja, sehr spannend. Ich muss das gerade ein bisschen schmunzeln, weil mich das an meine Kindheit erinnert hat. Ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, aber ich war oft dort, weil unsere Nachbarn hatten einen Bauernhof und die hatten auch Schweine. Und jetzt ist es so, wenn die bei einem Schweinemarkt eben Ferkel gekauft haben von unterschiedlichen Würfen und die sind gemeinsam in einen Stall hineingekommen, dann haben sich die gegenseitig die Ohren abgebissen und Schwänze abgebissen und so weiter. Jetzt haben die Bauern natürlich was machen müssen, weil es geht über den Duft natürlich, über den Geruch, der riecht anders. Was haben die gemacht? Die haben die Schweine mit Schnaps eingerieben, ein paar Tage hintereinander, so dass sie sich alle gedacht haben, wir riechen gleich, wir gehören zusammen. Und dann war das eben nicht so stark, dass die sich eben gegenseitig auch verletzt haben. Das habe ich ganz lustig gefunden, weil ich bringe das auch ganz gerne bei meinen Kursen, wenn Kinder streiten, so gehen wir, schmiert es mit dem gleichen Duft ein, das verbindet.
Genau. Man kann einander riechen, genau, so man kann einander.
Aber ich habe jetzt eine andere Frage. Ja. Wie werden diese Düfte verabreicht? Bitte. Ich meine, wie wird das bei Fischen gemacht?
Das bei Fischen ist die Sache, heute mit modernen Technologien doch möglich. Da kommt eine Mikroverkapselung dazu. Da wird also das Ganze an Stoffe, an inerte Stoffe, die quasi eine Schutzhülle herumgeben, um einen Minitropfen oder Mikrotropfen von ätherischen Ölen wird das
ins
eingegeben.
Ins Wasser oder wie? Ins Aquarium, ins Wasser oder wie?
Bitte? Ja, das kann man ins Wasser als Fischfutter hineingeben. Das löst sich aber erst im Magen, im Magen- und Darmtrakt der Tiere auf. Also diese Mikroenkapsulation, das ist wie ein feines Pulver, schaut das dann aus, riecht ein bisschen, weil natürlich noch was außen haften bleibt. Aber das kann man auch bei Fischen machen, wird zunehmend eingesetzt, um den Fischen nicht Antibiotika geben zu müssen, wenn sie in Aquakultur gehalten
werden. Sehr spannend. Und sonst ins Futter? Oder wie wird das bei den Nutztieren.
Sonst kann man es ins Futter beimischen.
Verstehe.
Ja, sonst wird es in Futter in verschiedenster Weise. Man kann es mikroinkapsulieren auch, aber die Mikroverkapselung ist immerhin etwas aufwendigeres Verfahren. Nur man kann es also dazugeben. Man kann es als Kräuter dazugeben, man kann es als ätherisches Öl direkt dazu mischen. Es haftet dann oft einmal an bestimmten, wenn ein Futter ein bisschen ölhaltig ist, haftet das sofort an und ein bisschen Fett drin ist im Futter, das funktioniert.
Und diese Antibiotika-Verbote, die es damals gab, gelten die heute auch noch?
Ja, selbstverständlich. Ja. Das Antibiotika-Verbot in der Tierernährung ist aufrecht und deswegen haben die ätherischen Öle gerade in der Tierernährung eine wirklich wichtige Rolle eingenommen in der Zwischenzeit.
Jetzt habe ich da eine andere Frage dazu. Wo sehen Sie die Schnittstellen zwischen der Pflanzenwissenschaft, der Analytik und auch der Aromapraxis? Wo braucht es aus Ihrer Sicht mehr Dialog?
Naja, mal eben sicherlich, es sollten die Kenntnisse dieser Grundlagen, wie ich sie genannt habe, also Biodiversität, die Variabilität, die Qualitätssicherung, die Wirkung und der Unterschied zwischen Wirkung theoretisch und Wirksamkeit, also auf ein bestimmtes Symptom an einem lebenden Organismus, diese Grundkenntnisse, die sollten schon gestärkt sein und die sollten in einem Dialog geklärt werden, dass das jeder, der sich mit diesen Stoffen befasst und sie auch therapeutisch einsetzen will, oder anwenden möchte, dass die Anwendung auf dieser Grundlage erfolgt, dass diese Grundkenntnisse da sind und auch, dass die Ergebnisse nur dann eine Gültigkeit haben, wenn sie reproduzierbar sind. Wenn ich also wenn das nicht ein einmaliges Ergebnis, Zufallsergebnis ist, sondern wenn ich das mehrmals wiederholt habe und feststelle, bei den Tieren funktioniert das jedes Mal so. Natürlich manches Mal ein bisschen besser, manches Mal ein bisschen schlechter, aber da habe ich ein schönes Beispiel dazu. Wir haben Schweinen entsprechend ein ätherisches Öl verfüttert, dazu in den Futter hineingegeben und haben dann geschaut, wie es eben mit der Durchfallhäufigkeit dabei aussieht. Und der erste Versuch hat wunderbar funktioniert. War also ein Modellversuch. Beim zweiten Versuch, die Wiederholung des Versuches, hat leider nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, woran lag denn das jetzt? habe meine Mitarbeiter, die dafür verantwortlich waren, für das Ganze peinlich befragt und habe gesagt, was haben Sie denn verwendet beim zweiten Mal für ein ätherisches Öl? Ja, das Gleiche. Habe ich gesagt, ja, was heißt das Gleiche? Ja, das kam vom selben Hersteller. Und dann habe ich gefragt, und haben Sie es untersucht, ob es auch gleich ausgesehen hat, chromatografisch? Haben Sie es analysiert, ob die Qualität gleich war? Nein, das haben wir nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt schauen wir mal die beiden Öle an, gibt Rückstellmuster davon. Und da war völlig klar, dass die Qualität des ein und des also genau gleich bezeichneten ätherischen Öles einmal einen hohen Gehalt an Carbachol aufgewiesen hat und das zweite Mal eine ganz andere Substanz als Hauptöl. Aber es war beides ein Öl aus der Pflanze mit gleichen Namen. Also genau das, was Sie vorhin schon erwähnt haben, das ist uns passiert. Und das war also ein nicht wiederholbarer Versuch, weil ein Faktor gefehlt hat, nämlich die Vergleichbarkeit des Ausgangs.
Ja, sehr, sehr wichtig. Ich finde es so wichtig, auch dafür Bewusstsein zu schaffen, weil ich erlebe das zunehmend und ich mache das jetzt auch schon sehr lange. Seit 26 Jahren beschäftige ich mich mit ätherischen Ölen intensiv und bemerke, dass in dieser schnelllebigen Zeit, so wie heute, auch in Social Media und so weiter, immer die einfachen, schnellen Antworten gesucht werden. Und das funktioniert einfach nicht. Professionalität bedeutet auch, dass ich mehr weiß als eine Antwort, dieses Öl hilft bei A, dieses Öl hilft bei B. Da gehört viel mehr dazu und es bedarf Zeit und Übung, und lange Recherche. Ich kann nicht mit einem 2-Tages-Seminar sagen, ich bin ein Experte für etwas, sondern es ist eine jahrelange Arbeit und intensive Beschäftigung mit einem Thema. Und das ist aber eine schöne Beschäftigung. So ist es ja nicht. Das klingt immer so, boah, da muss ich so viel lernen und hin und her. Das macht ja Spaß, es ist interessant. Allein ich lerne jeden Tag wieder was Neues dazu. Heute, wie gesagt, das Tageslicht. Also das finde ich sehr, sehr spannend für mich wieder, ja. Das ist die Tageslänge, also je nachdem, wie lange Licht ist, das auch wieder so einen starken Einfluss hat. Ich meine, es ist mir auch bewusst, dass die Ernten natürlich Jahreszeiten unterschiedlich sind. Ich selber habe in meinem Garten einen Rosmarinstrauch, einen riesengroßen, den ich selber, sage ich mal, hobbymäßig destilliere und da auch so erstaunt bin über den Unterschied im Duft, wenn ich das im Winter destilliere oder wenn ich das im Sommer destilliere. Also es ist unglaublich, wie hier die Unterschiede sind. Also das ist ja komplett der gleiche Strauch. Das sind ist nicht einmal irgendein anderer Standort, sondern das ist einfach nur die Jahreszeit. Genau.
Nein, alles.
Genau. Das
Die Jahreszeit macht einen großen Einfluss und die Pflanzen hängen in ihrer Entwicklung, in ihren Entwicklungsphasen sehr stark von der Tageslänge ab. Wir wissen ja, es gibt Frühjahrsblüher, es gibt Sommerblüher, es gibt Herbstblüher. Und mit dieser Entwicklungsphase geht auch die Entwicklung, weil die Sekundärstoffe, die ätherischen Öle, sind sehr stark entwicklungsphasenabhängig. Das ist ganz anders als die Primärstoffwechselprodukte, also die Eiweiß und Kohlenhydrate gibt es immer. Natürlich auch vielleicht in etwas wechselnden Mengen in der Produktion drin, aber bei den ätherischen Ölen ist es extrem deutlich sichtbar, wie sehr stark diese von der Entwicklungsphase der Pflanze abhängen und die Entwicklungsphase ihrerseits hängt ab von der Tageslänge in erster Linie. Ob ich also in Skandinavien bin, wir haben Untersuchungen gemacht von Skandinavien bis Ägypten mit ein und derselben Charge von Pflanzen und welche Unterschiede wir bekommen haben von Finnland über Mitteleuropa bis hinunter nach Ägypten, bis in den südlichen Mittelmeerraum oder in die Türkei. Und das ist also passiert mit zum Beispiel irgendwelchen Petersilie, Kümmel, Dill und so weiter. Auf der anderen Seite mit Kamille, mit der dritten Stelle mit Pfefferminze. Da haben wir also solche Untersuchungen über weitere Strecken gemacht. Und das ist faszinierend, wenn man diese Einflüsse sieht. Und dann kommt natürlich noch dazu das Wasser, die Temperatur, der Nährstoff, der Boden mit den Nährstoffen. Also da sind so viele verschiedene Dinge, die hier hereinfließen, dass man das also wirklich ganz genau entsprechend definieren muss. Und nur dann hat man eine Chance, eine gute, nachhaltige Angelegenheit.
Ja, sehr, sehr spannend. Wo sehen Sie denn die künftigen größten Chancen für den Einsatz von pflanzlichen ätherischen Ölen in der Tiermedizin, in der Tierpflege, aber vielleicht auch in der Humanmedizin?
Naja, die ganz großen Chancen sind, ich habe sie zum Teil vorhin schon erwähnt, nicht alle, die kann ich jetzt hier noch nach reinbringen, im Bereich der Erkältungskrankheiten. Da wissen wir es, dass zum Beispiel Thymianöl nicht nur bei Erkältung von uns Menschen gut funktioniert, sondern auch bei dieser chronischen Erkältung oder chronischen Lungenerkrankung von Pferden sehr wirksam ist. Dem RAO, das ist das gleiche wie das COPD bei Menschen, diese chronisch obstruktive Lungenentzündung, die oder auch eben bei den Pferden heißt, das heißt ursprünglich auch COPD von Pferden, aber man nennt es heute RAO, recurrent, also die wiederkehrende Airway Obstruction, also das heißt Luftwegeerkrankung oder Luftwegeobstruktion, also Schädigung der Luftwege und der Lunge. Pferde sterben auch an dem. Aber wir können das, kommt das mit Thymianpräparaten sehr gut hinauszögern oder überhaupt heilen. Haut einschließlich Schmerzlinderung. Über die Haut denken Sie an das Minzöl, wenn man sich's, aber bestimmtes Minzöl, nicht alles, wenn man sich auf die Stirn aufträgt, gegen Kopfweh, im gastrointestinalen Trakt, natürlich, Ersatz von Antibiotika, in der Aromatherapie bei der Beeinflussung des Verhaltens, auch auf der Haut als Antimykotikum zum Teil manche ätherische Öle oder gegen Lästlinge auf der Haut, bei den Tieren wunderbar gegen irgendwelche Kribbelfliegen oder Malassezia beim Hund, also die Krätze beim Hund und ähnliches mehr und die Beeinflussung des Verhaltens, nämlich über die Atemluft. Die Aktivierung, die Entspannung bei Tierherden, eben wie Sie schon erwähnt hatten, im Stall, wenn sie neu aufgestallt werden, manches Mal auch im Freiland, auf der Weide, dass sie sich miteinander vertragen. Und was soll ich sagen? Vielleicht könnte man es auch bei politischen Diskussionen heutzutage
ja, das wäre ganz gut. Ich glaube, das müssten wir da müssen wir noch mehr Öl produzieren im Augenblick. Ja, richtig, genau.
Ziemlich viel,
so ist es, genau so ist es. Ich sage immer, also das ist eine andere Ölkrise, die es momentan gibt, als die, die wir haben. Gott sei Dank haben wir es mit den guten Ölen zu tun. Ja.
Ja, aber wir können das ausnutzen. Wir können diese Nicht-Krise der ätherischen Öle zu einer Krisenlösung vielleicht können Sie, es wird ja auch in manchen Ländern schon versucht, das für die Büroleistung einzusetzen. In Beduftung der über die Klimaanlagen, dass man also zu bestimmten Zeiten ätherische Öle reingibt, die sozusagen motivieren, frisch motivieren zur Arbeit oder die vielleicht einmal ein bisschen mehr relaxierend wirken, sodass einmal dazwischen eine kleine Arbeitspause auch da.
Genau, das funktioniert sicher super und das ist etwas, das Einzige ist, diese Duftstoffe, gerade wenn es um die Psyche geht, werden sehr subjektiv bewertet und wir finden nicht einen Duft, den jeder mag, deshalb muss man so niedrig dosieren, dass die Wahrnehmungsschwelle nicht überschritten wird, also keine Duftkeule, sondern ganz niedrig dosieren mit Zitrusdüften, ich sage immer wie ein Waldspaziergang mit Nadeldüften und mit ein bisschen Zitrus, Zitrone, Tanne, Fichte. Das ist sehr angenehm, reinigt auch die Raumluft. Und aber niedrig dosieren, damit man niemand belästigt mit diesem Duft, weil wir leben schon, das muss man schon auch sagen, in einer überbedufteten Welt. Mir ist viel zu viel Duft schon überall, von der Wäsche angefangen bis hin zu Kosmetika. Es ist viel zu viel Duft.
Ja, ja.
Ja.
aber dann leider auch die Reinsubstanzen
Genau.
oder die synthetischen Reinsubstanzen, und die haben nicht die gleiche Funktionalität wie ein Gesamtduftstoff. Sehen Sie es zum Beispiel bei dem berühmten Estragol, das ja auch im Basilikum vorkommt, das kommt im Fenchel vor, das kommt in vielen Pflanzen drinnen vor, und das ist als Reinsubstanz und vor allem als synthetische Reinsubstanz ist es leberschädigend. Es ist giftig. Es ist zytotoxisch und leberschädigend. Wenn Sie aber dieses Estragol in einer Matrix eines ätherischen Öls drinnen haben, dann plötzlich verschwindet die Zytotoxizität. Das haben wir in Modellversuchen, Kollegen von mir, innerhalb eines EU-Projektes mit mir zusammen in Mailand untersucht. Dann ist plötzlich die in dem berühmten Comet-Test, wo also dann die Zellen gestört werden, wenn eine toxische Substanz kommt. Das ist also ein In-vitro-Test natürlich. Ist der Test ausgegangen, dass nichts passiert ist in dem Moment, wo nur zwei Tropfen Ölgemisch dabei war zur Reinsubstanz. Das hat genügt, um plötzlich die Toxizität auf
ja,
Null zu setzen.
Ja, richtig.
Und das
Ihr Wort in Gottes
manche
Wort.
Nicht.
Wäre es möglich, dass Sie mir diese Untersuchung zukommen lassen? Weil es ist nämlich so, dass hier auch, es herrscht immer wieder sehr viel Irrtum oder Halbwissen, auch im medizinischen Bereich. Muss ich sagen, was mir da auch immer wieder unterkommt, was Kräuter betrifft, das ist haarsträubend. Und unter anderem ein Beispiel, genau wegen diesem Wirkstoff Estragol, ist es so, dass der Stilltee verboten wurde in den Krankenhäusern in Österreich. Das heißt, also in der Steiermark auf jeden Fall, das
Denke,
darf,
ja.
Das ist ja, ich glaube, jahrhundertelang für Wöchnerinnen verwendet und empfohlen worden, hat wunderbar funktioniert, und plötzlich ist es so toxisch und das musste sofort rausgenommen werden. Und eben genau aufgrund von solchen Einzelsubstanzforschungen werden hier Dinge verboten, die gesundheitsfördernd sind. Das ist natürlich extrem krampflösend für die Mutter, es ist entspannend, es ist auch stimmungsaufhellend, gerade im Wochenbett, Babyblues und so weiter. Und Milchfluss fördernd. Und das ist wichtig für die Frauen und das ist was Natürliches. Aber genau aufgrund von solchen Einzelsubstanzstudien werden oft Entscheidungen getroffen, die nicht zum Wohle, sage ich jetzt einmal, in dem Fall der Patientinnen sind. Vielleicht können Sie mir das zukommen lassen, diese Information. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn jemand von Ihnen das gerne haben möchte, Sie können den Herrn Professor Franz kontaktieren, Sie können aber dann auch mich kontaktieren und dann können wir Ihnen hier gerne weiterhelfen und dieses Missverständnis vielleicht auch ein bisschen aufklären, sodass wieder der Stilltee ganz normal empfohlen werden kann, der keinesfalls toxisch ist.
Ja, es gibt ja eine neue EU-Regelung oder etwas, wo genau auf diese Stoffe nochmal Bezug genommen wurde und wo neue Grenzwerte eingesetzt werden. Es ist also jetzt doch nicht mehr das Komplettverbot, sondern es sind nur noch Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Also man hat sich schon ein bisschen darauf verständigt, dass es ein Nullverbot, also ein Nullgebot und ein Verbot der Substanzen nicht mehr nachweisbar,
okay,
dass das nicht geht. Dass das gar nicht
ja,
funktioniert.
Richtig. Und es ist ja auch hier die Verwechslung zwischen dem Bitterfenchel und dem Fenchelsüß. Immer wieder ein Thema. Das ist auch ein Problem.
Auch
das haben wir auch
ja.
Beim Mandelöl, Bittermandelöl und Mandelöl süß. Ich möchte mir gar nicht glauben, dass es hier Verwechslungen gibt. Aber auch hier habe ich das immer wieder, dieses Missverständnis zwischen verschiedenen. Das ist nicht einmal ein Chemotyp, sondern das ist, braucht man nur den lateinischen Namen sich durchlesen, sieht man schon, dass es hier nicht die gleiche Pflanze ist, ja. Oder die gleiche, genau. Ja.
Ja. Es ist die gleiche,
genau.
Es ist die gleiche
Art.
Gattung,
genau.
Aber nicht die gleiche
Art. Poeniculum.
Und schon gar nicht die gleiche
Sorte. Genau, ist beides,
schon gar
aber nicht
dieselbe
nicht die
Sorte.
Gleiche Sorte. Genau. Ja, vielen lieben Dank, lieber Herr Professor Franz, für das wunderbare Gespräch. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, wo dürfen Sie sich hinwenden? Wo erreicht man Sie?
Ich habe meine E-Mail-Adresse noch von der Universität. Ich bin ja nach wie vor, auch wenn ich schon viele Jahre Emeritus bin, habe ich nach wie vor noch Zugang zur Universität. Ich habe noch mein möglichen Arbeitsplatz dort, mein Zimmer und meine Adresse natürlich an der Universität. Das ist mein Vorname, Punkt Familienname, also Chlodwig.Franz, dann das @ und anschließend, dann wird es komplizierter, VetMedUni mit VETMED Uni in einem durchgeschrieben, VetMedUni.ac für Academic. .at, also vetmeduni.ac.at, das ist meine E-Mail-Adresse, wo man mir sicherlich jederzeit schreiben kann, weil das E-Mail habe ich, das erreicht mich auch, wo immer ich bin.
Ja, vielen herzlichen Dank. Diese nützliche Information, den nützliche Links, aber auch die Kontaktdaten von Professor Franz findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Danke nochmals, lieber Herr Professor Franz. Danke für diese vielen spannenden Informationen.
Ja, ich danke. Ich danke für die Einladung daher zu diesem Gespräch und hoffe, dass Sie doch einiges Neues erfahren haben, dass ich Ihnen etwas mitteilen konnte, was Sie mit nach Hause nehmen können und was Sie auch weiter als Information dann benutzen können. Achten Sie darauf, Pflanze, der Pflanzenname sagt nichts aus über die Qualität, nur sehr bedingt etwas über die Qualität. Da muss man schon wesentlich näher drauf einsteigen. Denn wer von Ihnen hat in letzter Zeit denn etwa Bier aus wilder Gerste getrunken, Brot von wildem Getreide, das er gesammelt hat, oder ähnliches mehr genossen? Ich glaube, wir haben alle längst kapiert, dass wir Pflanzen, die uns nützen sollen, entsprechend selektiv zunächst einmal bearbeiten müssen und nur dann ein gutes Ergebnis haben, wenn die Qualität bei dem Ganzen auch stimmt.
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, schön, dass auch ihr heute wieder dabei wart. Ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge im Juni. Wieder ein Aromawissen-Generationendialog mit meiner Tochter Annalena. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Ingrid Kamer.